Am letzten Wochenende war die Verleihung vom Speicher Literaturpreis Leih, ein Preis, den mein Kaffeegast bestens kennt von heute. Sie hat ihn nämlich 2005 gewonnen. Und jetzt wechseln wir ins Hochdeutsche. Sonst wird es ein bisschen schwierig für meinen Kaffeegast. Er schaut mich nämlich nur mit grossen Augen an. Barbara Honigmann, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Sendung zum Kaffee. Sie sind Preisträgerin des Speicher Literaturpreises 2005. Und darum jetzt anlässlich, weil ja in letzter Woche gerade die Übergabe war, sind Sie hier im Studio. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Sie zuerst hier. Schön, dass Sie gekommen sind.
Danke für Ihre Einladung.
Also eben, Sie sind die Preisträgerin des Speicher Literaturpreises 2005. Was hat Ihnen diese Auszeichnung bedeutet?
Das hat mir sehr viel bedeutet. Erstens habe ich mich sehr gefreut, weil so eine Auszeichnung ja immer irgendwie eine Anerkennung der Arbeit ist. Und dann, weil es mir eben auch die Schweiz irgendwie näher gebracht hat, obwohl ich ja in Straßburg wohne und nicht so weit von der Schweiz entfernt bin. Aber ich stamme ja aus Berlin und da war und habe sozusagen das erste Drittel meines Lebens in Berlin verbracht. Und da war die Schweiz unglaublich weit weg und sehr exotisch. Und das Wallis kannte ich gar nicht und jetzt habe ich halt das Wallis entdeckt und bin natürlich begeistert und ich kannte es von Rilke natürlich und Raron und Musot und dass ich da sozusagen jetzt genau zwischen Raron und Musot bin, also das hat mich sehr bewegt und die Landschaft ist eben für mich wirklich unvorstellbar schön und also ich bin ganz begeistert.
Ist es denn jetzt auch so, dass Sie jetzt seit 2005 öfters hier ins Wallis kommen, wenn Sie die Möglichkeit haben?
Ja, natürlich. Ich bin jedes Jahr gekommen, also im Sommer sowieso. Und da mache ich ehrlich gesagt mehr Ferien, als dass ich jetzt hier sitze und schreibe, weil ich schreiben, das mache ich lieber zu Hause an meinem Schreibtisch. Und hier versuche ich irgendwie dieses unglaubliche Licht und diese Landschaft ist für mich ja so schön und so wirklich gewaltig irgendwie, ja. Und das versuche ich dann zu erwandern mit meinem Mann. Und ich habe auch schon meine Söhne und meine Enkelkinder hier eingeladen kurz und die waren dann auch alle ganz begeistert. Und dann war ich auch schon mit meiner Lektorin hier und da haben wir dann tatsächlich auch gearbeitet und sind halt zwischendurch spazieren gegangen. Nein, ich bin jedes Jahr regelmäßig gekommen, manchmal sogar zweimal.
Also kann man so sagen, dass irgendwie mit dem Speicher Literaturpreis 2005 so ein bisschen eine Liebesbeziehung zwischen den Wallis und Ihnen stattgefunden hat?
Das kann man wirklich sagen, ja, das kann man ganz deutlich so sagen.
Sie
ja.
sind aber natürlich durch das Schreiben eben hier ins Wallis gekommen und Sie sind ja auch Schriftstellerin. Wie kamen Sie eigentlich zum Schreiben? Wie sind Sie Schriftstellerin geworden?
Ja, ich bin eigentlich verhältnismäßig spät Schriftstellerin geworden. Ich komme eigentlich vom Theater. Ich habe Theaterwissenschaft studiert und bin übers Theater machen zum Schreiben fürs Theater und dann erst zur Prosa gekommen und habe halt eine Weile gebraucht, um meine Stimme zu finden, die, glaube ich, doch eher der Prosa oder sogar auch so einer poetischen Prosa entspricht, in der ich sozusagen meine Form gefunden habe, was beim szenischen Schreiben nicht ganz der Fall war. Und da bin ich halt bei geblieben und dann habe ich irgendwann mein erstes Buch veröffentlicht und seitdem, also ich bin eher eine langsame Schreiberin und schreibe auch keine dicken Bücher.
Das heißt langsame Schreiberin, was muss man sich da vorstellen? In welchem Zeitraum spielt sich das ab?
Also am Anfang waren die Zeiträume länger, einfach weil ich da noch kleine Kinder hatte und das ja auch nicht so ganz einfach ist, weil man das ja irgendwie zusammenbringen muss und dann, je größer die Kinder wurden, also desto
schneller
ging es dann. Also ich habe jetzt, glaube ich, 9 oder 10 Bücher in 20 Jahren, so. Also es ist dann zum Schluss hin länger, aber zwischen dem ersten und dem zweiten lagen 5 Jahre. Das ist eher viel, ne?
Und die Bücher, die erzählen ja ganz eine eigene Geschichte, nämlich Ihre auch zum Teil, was Sie alles erlebt haben und Sie haben sehr viel erlebt. Was alles, das möchten wir in dieser Sendung noch zusammen anschauen. Wir sind wieder zurück in der Sendung zum Kaffee heute auf Hochdeutsch, weil wir auch eine Schriftstellerin da haben, die eigentlich in Berlin aufgewachsen ist, heute in Straßburg lebt. Es ist Barbara Honigmann, die Tochter deutsch-jüdischer Emigranten, die das Dritte Reich im britischen Exil überlebten und 1947 nach Ost-Berlin kamen. Und das klingt nach einer sehr, sehr turbulenten Kindheit, Frau Honigmann.
Naja, die Kindheit habe ich als Kind sozusagen nicht als turbulent erlebt, weil man das ja als Kind nicht begreift. Also meine Mutter war aus Wien, mein Vater war aus Frankfurt, kam aus eigentlich gut bürgerlichen Häusern, dann kamen die Nazis, sie waren Juden, dann mussten sie weg, dann waren sie im englischen Exil, da hätten sie aber auch viele, die meisten Juden sind ja nicht zurückgekehrt und dann gibt es halt eine kleine Gruppe, die aus politischer Überzeugung, und dazu gehört meine Eltern, denn in den Osten gegangen sind, ne? Und da bin ich halt aufgewachsen, ohne sozusagen erstmal zu wissen,
warum und wieso
und ich meine, was das eigentlich sozusagen für eine Implikation hat, außer dass ich sehr früh bemerkt habe, also das ist sozusagen eine sehr, sehr, sehr frühe, sozusagen fast noch nonverbal, dass sozusagen wir gehören irgendwie zu so einer kleinen Gruppe, die irgendwie nicht zu den anderen gehört und dass das die Deutschen waren und dass die Deutschen die Juden so behandelt haben, wie sie sie behandelt haben. Das ist ja alles erst viel später in meinen, habe ich das sozusagen in meinem Kopf realisiert. Wirklich realisiert oder sozusagen auch reflektiert.
Wie,
und so.
Wie hat sich denn das aber im Alltag geäußert, dass Sie eben doch gemerkt haben, ich war da in einer kleineren Gruppe?
Im Grunde meine allerfrühste Erinnerung ist, dass ich immer mein, als kleines Kind immer, hast du dir heute die Augen nicht gewaschen? Hm. Ne, weil ich in Berlin, müssen Sie sich vorstellen, das kann man sich, ist vielleicht nicht, Berlin ist ja noch richtig so Preußen und da sind die Leute wirklich blond und blauäugig. Das ist ja so in Süddeutschland schon nicht mehr ganz so der Fall, aber ich bin, war eben immer irgendwie so ein schwarzlockiges Kind mit großen schwarzen Augen und dann musste ich immer hören, hast du dir heute die Augen nicht gewaschen? Also bevor ich irgendwas wusste, was Juden sind, was Deutsche sind, was überhaupt vorgefallen war.
Mit den Augen muss etwas anders
irgendwas
sein.
Irgendwas war da anders, genau, ja.
Aber sonst kann man eigentlich sagen, haben Sie von allem noch als Kind nicht so
viel. Ja, als richtiges Kind weniger. Und, na ja, schön, es gab keine Familie, die anderen hatten alle eine Oma und ich weiß nicht, wie viele Tanten und sowas alles. Und ich hatte das alles gar nicht. Und dafür hat sozusagen meine Familie, das waren halt so die anderen Freunde und Emigranten, die dann zum großen Teil in England geblieben waren oder nach Österreich zurückgekehrt waren. Also das ist so ein, was man so kosmopolitisch, also dass meine Eltern sozusagen sehr offenes, sehr kosmopolitischen Freundeskreis hatten, so über die ganze Welt verstreut. Als Kind war es erstmal selbstverständlich, aber irgendwie langsam habe ich schon begriffen, bei den anderen waren nicht dauernd Briefe aus, ich weiß nicht, wo, aus England, aus Österreich, aus Neuseeland, aus Amerika oder was, ne? Das sind sozusagen so Mosaiksteinchen, aus denen sich das dann langsam irgendwie zusammengesetzt hat. Aber das hat erstmal nicht sozusagen zwischen mir und meinen Schulfreunden gar nicht wirklich eine Rolle gespielt.
Sie sind dann auch Ihren Weg gegangen, haben Ihr Abitur gemacht. Später haben Sie dann Theaterwissenschaften studiert. Und warum genau dieser Weg? Warum genau das Theater? Was hat Sie so fasziniert?
Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Familiengeschichte. Also meine Eltern haben sich verhältnismäßig früh scheiden lassen. Und mein Vater war dann mit der Gisela May verheiratet. Das ist eigentlich eine ziemlich bekannte, ich weiß nicht, ob sie heute noch so bekannt ist, Schauspielerin. Die war eben Schauspielerin. Und irgendwie bin ich so am Theater mit aufgewachsen. Und meine Mutter hat auch beim Film gearbeitet und irgendwie war das sowieso meine Welt und das hat mich sehr fasziniert und es war sozusagen für mich die einzige Option überhaupt, die es gab, dass ich zum Theater will.
Sie haben dann als Dramaturgin und Regisseurin gearbeitet in Brandenburg und an der Volksbühne sowie am Deutschen Theater in Ostberlin. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?
Naja, ich glaube, die Theaterszene war so eine besondere Welt in der DDR. Also das hängt mit der Brecht-Tradition zusammen. War, glaube ich, wirklich eine, also das hatte wirklich ein anderes Niveau als dieser ganze DDR-Mief und der schlechte Geschmack, der da herrschte. Aber das Theater hatte, glaube ich, wirklich eine ganz andere, auch sehr weit, weil da waren ja auch sehr viele von diesen Remigranten und die haben da sozusagen ihre Schüler angezogen. Und insofern war das so ein bisschen so eine, ich will nicht sagen exterritoriale Welt, aber das war so ein bisschen außerhalb der DDR. Und es war, glaube ich, eine sehr enge Szene, naja, mit, wie so enge Szenen halt sind, mit dieser gewissen Verbundenheit unter den Leuten, aber natürlich auch eine Enge, die dann auch manchmal ein bisschen zu eng wird. Und es war für mich schon eine wichtige Zeit, aber ich habe gemerkt, dass das Theater für mich irgendwie nicht sozusagen meine Welt ist, einfach deswegen, weil ich eigentlich so jemand bin, der sozusagen hypersozial ist. Und da wird man am Theater unheimlich schnell aufgefressen. Also und deswegen, wie mein Mann dann immer sagt, musstest du dann später den einsamsten aller Berufe wählen, nämlich Schriftsteller. Und da ist auch was dran. Weil ich kann nicht so, im Theater muss man sich dann irgendwie auch abgrenzen können und man ist immer in einer Equipe und so. Und das habe ich dann, muss ich sagen, glaube ich, irgendwie nicht gepackt. Ja.
Barbara Honigmann, Schriftstellerin, heute zu Gast bei uns in der Sendung zum Kaffee. Wir haben schon viel über Sie gehört. Sie sind eben eine Tochter von deutsch-jüdischen Emigranten und wir haben es vorher angesprochen, die Kindheit, da hat man es sicher gemerkt, dass etwas anders ist, aber man hat sich natürlich noch nicht so damit befasst. Dann aber kam die Geburt des ersten Kindes und dort war der Zeitpunkt da, damit Sie sich mehr mit der jüdischen Identität auseinandergesetzt haben. Warum das?
Ja, also ganz genau weiß ich es ja selber auch nicht. Kann man vielleicht auch immer nicht genau wissen, warum man welche Entscheidung trifft. Aber es gab jedenfalls irgendwie einen Moment in meinem Leben und nicht nur in meinem, sondern ich glaube, das ist, dann sagen wir mal nicht vielen, aber einigen aus dieser Generation, die man Second Generation nennt, also die zweite Generation der, die die Nazi-Zeit überlebt haben als Juden, und zwar überall auf der Welt ist passiert. Das ist so eine Art, also wie man Französisch sagt, Prise de Conscience, dass man sich irgendwie einfach fragt, aha, wir sind Juden und was ist das, was soll das, hat das irgendeinen Sinn? Und ich meine, ich habe mir das nicht ausgesucht und dass man halt dann irgendwie angefangen hat zu suchen, was da noch dahinter steckt, außer die Verfolgungsgeschichte.
Was kommt da alles auf einen zu, wenn man sich da plötzlich vertieft
damit beschäftigt? Da kommt viel auf einen zu. Ich meine, das sozusagen Judentum ist eben einfach doch sehr viel reicher als eben immer nur diese Verfolgungsgeschichte, auf die es ja dann irgendwie reduziert war, gerade nach der Shoah. Und das ist ja auch irgendwie sehr belastend und sozusagen das ist einfach ein rein negatives Judentum. Und Judentum ist etwas, ist viel reicher, ist eine reiche geistige Welt. Und diese reiche geistige Welt hat mich angezogen. Und
kommen
da wollte ich
Selbstzweifel, wenn man eben dann vielleicht eben nur immer das hört von den Juden, oder? Man wird ja immer,
genau.
Es kommt immer die Verfolgung, es kommt immer das Schlechte. Hat genau. Man da auch Zeiten mit Selbstzweifel vielleicht, was man denkt, oh, wo komme ich daher?
Ja, nur Zweifel würde ich das jetzt nicht nennen, aber so ein Unbefriedigtsein einfach, dass man ja sozusagen eben nur aus so einer negativen, erstens mal aus so einer negativen Definition und zweitens auch aus dieser, sozusagen meine Eltern haben ja sehr assimiliert gelebt, dass man noch dazu, also sozusagen die Verfolgungsgeschichte in Bezug auf Leute, die sozusagen in nichts unterschiedlich, aber in gar nichts, ich meine nicht, dass es irgendwie, weil Leute unterschiedlich werden, deswegen verfolgt werden sollten, aber jedenfalls, dass man irgendwie, also ich weiß, bei mir war es so und es gab, glaube ich, eben wie gesagt, überall auf der Welt gab es in meiner Generation viele, da hat der Alain Finkielkraut ein sehr wichtiges Buch geschrieben, Le Juif Imaginaire, der eingebildete Jude, wo er das genau thematisiert. Ich weiß auch noch, dass dieses Buch war für mich auch eine wichtige Entdeckung, dass jemand, der in Frankreich, also nichts DDR, damit zu tun hat, er sagt, ja, also wir tragen irgendwie dieses Schicksal unserer Eltern und so weiter, aber wer sind wir eigentlich? Was bin ich als Jude und so? Also ich wollte dann erstmal auch Hebräisch lernen, aber nicht um irgendwie in Israel jetzt, wo geht Taxi hierhin, dahin, sondern um zu wissen, was da wirklich steht in der Bibel, ne? Dass ich einfach das Judentum als in seiner geistigen und aber auch in seiner Praxis irgendwie als eine lebendige Tatsache kennenlernen wollte und mir sagen, ja, wenn ich schon als Jude geboren bin, wie auch als Frau, was ich mir sozusagen nicht ausgesucht habe und dann bin ich irgendwie Mutter und ich glaube, dass es auch kein Zufall war, dass ich sozusagen, bin dann Mutter geworden und das war so ein Schub irgendwie, ja? Und da habe ich auch angefangen zu schreiben. Also das Erste, was ich überhaupt geschrieben habe, war ja ein Theaterstück und das habe ich während meiner Schwangerschaft geschrieben. Also das war so ein dreifacher Aufbruch zum Schreiben, zum Judentum und zum Muttersein.
Also ziemlich eine interessante Zeit, die Sie da erlebt haben auch selber. Sie sind ja dann auch in die Ostberliner Gemeinde eingetreten, haben 1981 nach jüdischem Ritus geheiratet. Kann man jetzt also sagen, dass Sie wirklich als Jüdin leben? sind Sie wütend?
Ja, das kann man sagen. Also weil ich auch sozusagen wunderbarerweise, muss man schon sagen, da einen jüdischen Mann und getroffen habe, obwohl es ja, es gab da irgendwie bloß 200 Juden in der DDR auf, ich weiß nicht, 7 Millionen oder 17 Millionen Einwohner. Also das war schon irgendwie ziemlich wunderhaft. Und das hat uns dann irgendwie auch bestärkt, denn also ich weiß nicht, ob ich ganz alleine da weitergekommen wäre. Wir haben uns sozusagen auf diesem Weg irgendwie getroffen und er aus seinen Gründen und ich aus meinen Gründen und das alles kommt halt irgendwie so zusammen und das ist eigentlich eine reiche Welt im Grunde genommen, ne?
Zu Gast haben wir da heute die Schriftstellerin Barbara Honigmann. Wir haben schon viel von ihr gehört. Jetzt möchten wir noch ein bisschen natürlich auch gerade über das erste Buch schreiben. Und zwar ist das Romane von einem Kinde. Ein dreifacher Todessprung ohne Netz, wie Sie ihn beschrieben haben.
Naja, das Buch habe ich geschrieben und dann auch veröffentlicht, erst nachdem ich aus der DDR ausgereist war. Und das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, dass man da wirklich sozusagen von einem Tag zum anderen weg musste auch. Dann hatte man irgendwie so eine Frist von 24 Stunden. Und dann kamen wir da in Straßburg an mit zwei kleinen Kindern und kannten da aber auch keinen Menschen. Das hatten wir uns so überlegt, weil es dort eben eine sehr lebendige und große jüdische Gemeinde gibt, wo wir uns irgendwie sozusagen so ein bisschen anschließen wollten, was es halt in Deutschland, auch in Westdeutschland, das jedenfalls damals auch nicht so gab. Und deswegen, das ist etwas überdramatisiert, aber es war natürlich schon so, man kommt da in einem Land an, kennt die Sprache nicht, kennt keinen Menschen. Und es gibt keine Rückkehr, ne? Ich meine, das war, also man wusste ja damals noch nicht, dass die da irgendwann mal zu Ende sein wird, Gott sei Dank. Aber das war schon ziemlich dramatisch. Und dann habe ich, glaube ich, doch aber auch diesen Abstand offensichtlich gebraucht und auch diesen Bruch, um halt mich wirklich hinzusetzen und Prosa zu schreiben. Weil bis dahin hatte ich halt mehr so Theatertexte oder Hörspieltexte und so. Und dann ist halt ein Buch auch, dieses Buch, das sind die Erzählungen. Und im Grunde genommen habe ich dann, sind meine weiteren Bücher sind immer, gehen von diesem Buch auch immer weiter auch aus. Es ist im Grunde genommen, ist es meine Familiengeschichte, meine deutsch-jüdische Familiengeschichte, wenn Sie so wollen, mit und nicht, weil, wie gesagt, weil ich mich oder meine kleine private Geschichte in irgendeiner Weise interessant finde, sondern weil ich sozusagen diesen Hintergrund der deutsch-jüdischen, kommunistischen Remigranten, sozusagen diesen Mikrokosmos irgendwie auch nirgendwo anders beschrieben finde. Und ich das Gefühl habe, dass ich da auch sozusagen eine Geschichte zu erzählen habe, die erstens mir eben wirklich nahe ist und wo ich auch das Gefühl habe, wenn ich sie nicht erzähle, dann erzählt sie auch keiner.
Wenn Sie jetzt das Buch Roman von einem Kind geschrieben haben, hätten Sie je gedacht, dass später dann noch so viele Geschichten, so viele Bücher über das entstehen könnten? Oder haben Sie einfach mal losgeschrieben?
Ja,
sind Sie jetzt nicht selber manchmal erstaunt, wenn Sie zurückschauen und sehen, was jetzt da alles entstanden ist?
Doch, bin ich schon, ja, weil ich, also vor allem, weil ich nicht wie andere schon mit 8 irgendwie angefangen habe zu schreiben und auch gar nicht unbedingt Schriftsteller werden wollte, so wie man das manchmal liest, ja, ich wollte schon ganz früh Schriftsteller werden, das ist eins nach dem anderen irgendwie gekommen und ich habe auch noch das Gefühl, dass ich noch eine Menge Sachen im Kopf habe.
So viel kann das Leben also hergeben eigentlich?
Offensichtlich, ja.
Was sind so die Wünsche, die Sie noch haben? Sie haben schon so viel jetzt niedergeschrieben, aber sind im Theater, waren Sie tätig, Sie sind jetzt Schriftstellerin, haben viel, viel erlebt. Gibt es noch so etwas, dass Sie sagen, das wäre noch mein Wunsch, sei es jetzt als Schriftstellerin, sei es auch privat?
Na, privat, das will ich, was alle wollen, dass man irgendwie halbwegs gesund bleibt und seine Lieben noch auch gesund bleiben und irgendwie man miteinander gut auskommt. Das ist, glaube ich, unterscheidet sich in nichts von allem, was alle anderen normalen Menschen sich auch wünschen. Und fürs Schreiben ist es so, ich habe also ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Eine Liebe aus Nichts, das war mein zweites Buch und es ist ein ganz kleines Büchlein, ich nenne es für mich immer so mein kleiner Bijou irgendwie und das habe ich kurz nach dem Tod meines Vaters geschrieben, der ist nämlich gleich gestorben, nachdem ich weg war, wir haben uns dann nie wieder gesehen, war ein bisschen traurig, ich meine, er war alt und wie gesagt, er hat 2 Weltkriege irgendwie überlebt, also insofern hätte es viel schlimmer kommen können und ich habe ich möchte gerne nochmal über meinen Vater schreiben. Also ebenso in dieser Idee nochmal ein richtiges Porträt oder ein anderes Porträt, also wo ich weiter in die Geschichte hineingehe.
Da sind wir gespannt und hoffen, dass es zustande kommt, das Projekt. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre schriftstellerische Zukunft und auch sonst für die private natürlich. Und vielleicht so ganz abschließend für das Judentum, was wünschen Sie sich da?
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Da wünsche ich mir, dass das irgendwie alles mal ein bisschen normaler wird. Also ich lese jetzt hier jeden Tag die NZZ und ich finde jeden Tag ein oder zwei große Artikel über Israel und das finde ich vollkommen übertrieben. Ich bin gar nicht besonders engagiert für Israel. Ich war da auch nur einmal in meinem Leben. Ich finde das Judentum, also das ist jetzt sehr gewagt, was ich sage und hören Juden auch nicht gerne. Ich finde, Judentum braucht den Staat Israel nicht unbedingt, ne? Aber die sollen die doch erstmal in Ruhe lassen. Einfach in Frankreich hat sich die Lage auch ein bisschen verschlechtert, muss man leider sagen. Also viele von unseren Bekannten sind ausgewandert. Also ich fühle mich in keiner Weise, ich mich selber weder bedroht noch irgendwie beeinträchtigt. Sozusagen von der Mehrheit zur Minderheit gibt es immer so einen Blick auf Juden und Judentum, der irgendwas hat, was man auf Französisch malsain nennt, ja, der so ein bisschen nicht ganz geheuer ist. Ja. Sollen sie sich gar nicht so viel dafür interessieren.